Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen schon zur zweiten Folge von Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir zeichnen auf am 18.04.2024 und haben für euch wieder zusammengesammelt, was diese Woche wichtig war. Oder halt das, was wir für wichtig halten in Recht, Rechtspolitik, Rechtsmarkt und Justiz. Wir, das bin ich, Pia Lorenz, ich bin Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW.
Und ich bin Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater in Berlin. Aber jetzt melde ich mich gerade von der lykischen Küste in Kalkan, das ist in der Türkei. Aber wenn ihr jetzt Sorge habt, dass ich zu gute Laune haben sollte, mir ist gerade ein LKW in den Mietwagen gekachelt, ungefähr 10 Minuten vor unserer Podcastaufnahme. Insofern starten wir mit gemischten Gefühlen.
Zu gute Laune, das wäre ja auch wirklich total übertrieben. Ja. Gute Laune, wer würde das denn wollen hier, wie du willst?
Das wollen wir hier nicht.
Nein, nein.
Nicht in einem Jura-Podcast. Wir haben folgende Themen. Ist Deutschland auf dem Weg in den straffreien Schwangerschaftsabbruch? Wieso tut sich Deutschland so schwer mit Eizellspende und Leihmutterschaft? Dazu schauen wir auf Kommissionsberichte. Der Staat darf kritisiert werden und zwar auch krawallig. Wir sprechen über eine empfindliche Niederlage der Ampel vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wir schauen auf einen journalistischen Fehltritt bei den Juve-Rankings. Zum Schluss haben wir noch 2 gute Nachrichten im Gepäck.
Der Aufreger der Woche.
Letzte Woche waren die Ergebnisse schon vorab, durchgesickert. Ehrlich gesagt, vermutlich durchgestochen, aber wir wollen hier nicht spekulieren. Jetzt hat die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ihren Abschlussbericht offiziell an die Bundesregierung übergeben. Wie liberal will die Kommission die Abtreibung denn gestalten, Pia?
Ich glaube, man kann schon sagen, im Ergebnis ziemlich liberal. Allerdings war das auch durchaus der Auftrag. Also der Auftrag zu überprüfen, ob man den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs regulieren kann. Und die Antwort fällt relativ deutlich aus für so eine Expertinnenkommission, muss man in diesem Fall sagen, denn es waren ausschließlich Frauen in der Kommission, die sagen, ja, man kann den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen und für die erste Phase der Schwangerschaft müsste man das wohl sogar. Genauer gesagt stellen die so eine Art abgestuftes Schutzkonzept vor. Sie unterscheiden zwischen der Frühphase der Schwangerschaft, der mittleren und der Spätphase. Und in der Frühphase der Schwangerschaft soll ein Abbruch, natürlich mit Einwilligung der Frau, also ein Abbruch, den die Frau will, erlaubt werden und muss, darauf weist die Kommission sehr eindringlich hin, dann barrierefrei zugänglich gemacht werden. Niederschwellig, barrierefrei, kostenfrei und so weiter. In der mittleren Phase der Schwangerschaft überlässt es die Kommission dem Gesetzgeber. Der Gesetzgeber könne dann entscheiden, bis wann er den Abbruch erlaubt, also für rechtmäßig erklärt, und ab wann nicht mehr. Sie sagt aber auch, es müsse mehr Ausnahmen geben bei Unzumutbarkeiten. Also wenn die Schwangerschaft für die Schwangere unzumutbar ist. Entweder aus medizinischen Gründen oder aus kriminologischen Gründen, also wenn sie zum Beispiel vergewaltigt worden ist oder so. Das gibt es auch alles jetzt schon. Da sagt die Kommission, jetzige Regelung ist ziemlich mies, müsste man mal überdenken. Und in der Spätphase der Schwangerschaft soll ein Abbruch weiterhin nicht erlaubt sein. Auch da soll es Ausnahmen geben bei Unzumutbarkeit.
Die Kommission denkt ja jetzt nicht nur in Kategorien des Strafrechts. Wir reden ja auch über eine mögliche Abschaffung des 218. Sieht sie denn Raum für rechtswidrige Abbrüche, die aber dann nicht strafbar sind?
Durchaus. Die Kommission sagt, wenn Abbrüche als rechtswidrig zu qualifizieren sind, also eben nach diesem abgestuften Schutzkonzept, kann der Gesetzgeber das strafrechtlich machen, also strafrechtlich untersagen und da halt eine Strafe hinten dranhängen. Wir sagen halt immer so abstrakt rechtlich, strafrechtlich untersagen. Das heißt ja, da hängt dann eine Strafe dran. Es ginge aber auch anders, meint die Kommission. Zum Beispiel, also wie es in relativ vielen anderen Staaten wohl auch geregelt ist, nur über das Berufsrecht für die Ärztinnen und Ärzte, also für diejenigen, die Abbrüche machen. Das heißt, dann würden sich die Konsequenzen vermutlich auch gar nicht gegen die Schwangere richten, sondern eher gegen die Ärztinnen und Ärzte, die eben Abbrüche vornehmen, die nicht rechtmäßig wären. Und das ist jetzt schon ein bisschen so ein neuer Spin. Sie sagen, das Strafrecht sei auf jeden Fall aber nötig, wenn Abbrüche nicht selbstbestimmt erfolgen oder aber unsicher sind. Also es geht quasi umgekehrt um Abbrüche gegen den Willen von Schwangeren. Oder wenn Schwangere genötigt werden, einen Abbruch zu machen oder eben nicht zu machen. Oder natürlich, wenn Abbrüche unqualifiziert vorgenommen werden, also wenn es quasi Fusch dabei gibt. Oder das Ungeborene von Dritten geschädigt würde. Also da ändert sich schon so ein bisschen der Dreh.
Jetzt könnte der Gesetzgeber nach den Empfehlungen, wie ich sie verstanden habe, vorsehen, dass Schwangere bis zur 12. Woche einfach so ohne Beratung in eine Arztpraxis spazieren und abtreiben können.
Ja und nein. Nein bis zur 12. Woche, denn die Kommission legt sich gar nicht auf so eine Wochendefinition fest. Das will sie offensichtlich dem Gesetzgeber überlassen und das auch ganz absichtlich. Das hat die Medizinethikerin Professor Christiane Wopen von der Uni Bonn recht ausführlich und sehr anschaulich, fand ich, erklärt am Montag im FAZ-Podcast für Deutschland mit der sehr geschätzten Kollegin Corinna Budras. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Absolut hörenswertes Interview. Da hat sie gesagt, es sind mit Absicht dort nur Phasen benannt. Die Definition müsste später gemacht werden. Natürlich gibt es für diese Definition medizinische Anhaltspunkte, aber es ist wohl eben teilweise auch eine Wertungsphase. Also die Phasenunterteilung ist die Frühphase, das heißt die ersten Wochen der Schwangerschaft ab der Einnistung des Embryos. Die mittlere Phase ist dann sozusagen definiert als ab Ende der Frühphase bis hin zur Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibs. Das ist wohl so circa 22. bis 24. Schwangerschaftswoche, habe ich nochmal kurz gegoogelt. Ich bitte alle Ärztinnen und Ärzte irgendwie, die uns jetzt zuhören, nicht anzufangen zu weinen, falls das vollkommen falsch ist. Und die Spätphase, innerhalb derer überhaupt keine Abbrüche erlaubt sein dürften, wäre dann eben danach. Aber ja, das ginge auch ohne Beratungspflicht. Also ein Abbruch könnte künftig nach diesen Vorschlägen auch ohne Beratung möglich sein, ohne verpflichtende Beratung. Die Kommission sagt, immer wenn ein Abbruch rechtmäßig ist, kann der Gesetzgeber eine Beratungspflicht vorsehen, muss es aber nicht. Wenn er keine Pflicht vorsieht, müsste er niedrigschwellige Angebote unterbreiten und gegebenenfalls, das klingt immer mal wieder so durch in diesem Gutachten, eine Informationspflicht für Ärztinnen und Ärzte etablieren, dass die über vorhandene Beratungsangebote, die dann eben nicht verpflichtend wären, sozusagen belehren müssen und darauf hinweisen müssen, dass das irgendwie gemacht werden kann. Aber wie gesagt, die Kommission hält eine Beratungspflicht für nicht erforderlich. Sehr wichtig finde ich, das geht immer so in der öffentlichen Diskussion etwas unter, die Kostenübernahme. Die Kommission verlangt, dass wenn man das so regeln würde, dass eben ein Schwangerschaftsabbruch in bestimmten Stadien oder zumindest in der Frühphase rechtmäßig würde, auch die Kosten übernommen werden müssten. Das heißt, das würde dann umfasst vom normalen Leistungsrecht gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, also alle nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbrüche müssten von der Krankenversicherung bezahlt werden.
Das klingt jetzt irgendwie schon danach, als würde die Abwägung zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Frau und dem Schutz des ungeborenen Lebens jetzt verschoben werden, und zwar zugunsten der Rechte der Schwangeren. Ist das so?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also es bleibt schon bei dem Grundgedanken, der übrigens auch überall auf der Welt verfolgt wird, laut diesem Gutachten. Je kürzer die Schwangerschaft besteht, desto eher ist ein Abbruch zulässig. Und je fortgeschrittener das sogenannte Gestationsalter, also einfach das Alter des ungeborenen Kindes ist, desto gewichtiger sind dessen Belange, also die Belange des ungeborenen Kindes. Aber es gibt schon eine recht deutliche Verschiebung in Richtung Rechte der Frau. Die Kommission betont, dass das sogenannte Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, so heißt das Ganze, also darüber zu entscheiden, ob ich ein Kind austragen möchte oder nicht, ein höchst persönliches Recht ist. Und dass dieses Recht auch weltweit zunehmend anerkannt wird, das fand ich auch ziemlich interessant. Das war mir gar nicht so klar. Also laut der Kommission ist es tatsächlich so, dass weltweit, mal jetzt abgesehen von den USA und Polen, tatsächlich das Schwangerschaftsrecht immer liberaler wird. Also auch in Staaten, wo ich das jetzt nicht erwartet hätte. Das heißt jetzt nicht, dass es überall nicht strafbar ist oder dass man alles darf. Aber tatsächlich gibt es wohl eine Entwicklung, dass immer weniger Verbote da sind, es immer weniger um den Schutz des ungeborenen Lebens geht und immer mehr so hin zum Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und im Bericht heißt es, und ich finde, das ist schon ein Zitat wert, dass die Entscheidung, ob man ein Kind austragen möchte oder nicht, die Würde, die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Persönlichkeitsentfaltung und die Gewissensfreiheit von Frauen betrifft und dass sie deshalb frei von staatlichem Zwang allein der Frau vorbehalten sein solle.
Jetzt haben wir also wie einen globalen Trend, aber wir haben ja auch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die ja insbesondere von Kritikern immer wieder angeführt wird, von 1993. Und da hat Karlsruhe entschieden, dass der Staat die Pflicht hat, das ungeborene Leben zu schützen. Wie soll eine Bundesregierung denn daran vorbeikommen, wenn sie dieser Kommission folgen möchte?
Tatsächlich war das sogar schon sozusagen vom Gutachtenauftrag erfasst, fand ich auch ganz interessant. So auf der Grundlage des Gutachtens sollte diese Kommission prüfen, ob man den Abbruch quasi aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen kann. Und die Kommission sagt jetzt relativ eindeutig, naja, gut, das ist irgendwie die falsche Frage. Die Kommission geht auch davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht sich wieder damit befassen muss. Ich glaube, das ist klar. Also Thorsten Frey von der CDU hat sofort irgendwie, als der Kommissionsbericht quasi noch nicht zu Ende vorgestellt war, gesagt, da gehen wir vor das Bundesverfassungsgericht. Das wäre auch, glaube ich, nicht besonders überraschend. Und das wäre auch, glaube ich, richtig. Denn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu ist aus den 90er Jahren. Also die Entscheidung Schwangerschaftsabbruch 2 ist von 1993. Und die Kommission sagt aber eben jetzt, Gesetz, das Bundesverfassungsgericht sollte und müsste neu entscheiden. Aber eben heute, 30 Jahre später, in einer ganz anderen Welt. Und zwar nicht nur sachlich einer ganz anderen Welt, sondern auch rechtlich. Und das Bundesverfassungsgericht müsse eben nicht mehr nur das Grundgesetz beachten, sondern auch unmittelbar anwendbares EU-Recht und Völkerrecht. Und das ist echt im Einzelnen relativ kompliziert. Und dabei habe ich schon nur den Kurzbericht gelesen und nicht das meines Wissens 500 Seiten lange Gutachten dazu. Aber sehr zusammengefasst sagt diese Kommission, dass trotz des Softlaw-Charakters das UN-Menschenrechtsübereinkommen berücksichtigt werden müsse, das sich seinerseits auf die Abortion Care Guideline der WHO stützt. Und die ist wohl relativ stark sozusagen orientiert in Richtung der Frauenrechte. Sie wird zum Teil so ausgelegt, dass es sogar ein Gebot gibt, Abbrüche vollständig zu entkriminalisieren. Und die Kommission sagt, die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskonvention, stünde denen nicht entgegen, ebenso wenig die Grundrechtecharta. Die würden keine Gebote enthalten, also beide würden nicht vorschreiben, dass Abbrüche straffrei sein müssen, aber sie stünden dem auch nicht entgegen. Und sehr interessant, recht weitgehend und ich denke im deutschen Recht fast undenkbar, diese Vertragsausschüsse, die UN-Menschenrechtsübereinkommen auslegen und die WHO halten sowas wie Beratungspflichten, Wartefristen und jedwede Beschränkung von Schwangerschaftsabbrüchen sogar für menschenrechtlich problematisch. Das widerspricht natürlich dem deutschen System diametral. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass selbst wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt neu entscheiden würde, irgendwie es sagen würde, naja, Beratungspflichten, Wartefristen, all das brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja zuletzt beim Sterbehilfeurteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen, dass das eigentlich hierzulande relativ gängig ist, zu sagen, wenn wir solche schwierigen Fragen beantworten müssen, dann sollte das immer mit der Hilfe von Expertinnen und Experten geschehen und auch immer erst nach gewissen Fristen, wenn solche schwierigen Entscheidungen getroffen werden müssen. Also long story short, dieser Verweis aufs Bundesverfassungsgericht, der halt immer von Gegnern der Liberalisierung angebracht wird, der führt aus Sicht der Kommission einfach nirgends hin. Neues Gesetz müsste halt neu überprüft werden und die Sache und die Rechtslage haben sich seit 1993 massiv verändert.
Du hast die Kritik der Union schon angesprochen. Wenn ich mich jetzt mal in die hineinversetze, ja, Drobea, ne, sagte noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Die haben ja wirklich harsche Kritik geübt und man muss ja auch sagen, die Kommission ist eine Regierungskommission. Da sucht man sich ja irgendwie die richtigen Leute aus. Was sagst du dazu?
Natürlich ist es eine Regierungskommission und das ist eine Kommission, die eingesetzt wurde von einer progressiven Regierung. Ich glaube, das muss man sich schon sehr klar machen. Das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir eine progressive Regierung haben, die das Abtreibungsrecht explizit liberalisieren möchte. Zumindest diese Überlegung stand von Anfang an im Koalitionsvertrag. Andererseits gibt es, wenn man sich umsieht, ehrlich gesagt, gerade wenn man Frauen in die Expertinnenkommission setzen möchte, nicht unendlich viele davon. Natürlich kenne ich mich da jetzt nur in dem rechtlichen Bereich aus. Aber von den rechtlichen Expertinnen saßen ehrlich gesagt fast alle Frauen, die sich mit dieser Thematik tatsächlich eingehend beschäftigen, jetzt in dieser Kommission drin. Und die wenigen übrig gebliebenen wären dann, nicht in allen Fällen, aber in fast allen Fällen, extrem konservative gewesen. Es ist aber irgendwie auch klar, dass man als progressive Regierung ehrlich gesagt nicht die super konservativen Sachverständigen befragt. Das macht die Union ja auch nicht anders. Also ich meine, es ist ja gang und gäbe, dass man Sachverständige befragt, meistens im Rahmen eben von mündlichen Befragungen, wo die dann vorab so Kurzgutachten einreichen. Und da wählt ja dann auch die Union Sachverständige aus, die am Ende das sagen werden, was sie politisch durchsetzen möchte. Also das ist jetzt irgendwie eine Kritik, die ist nicht völlig falsch, aber das ist halt absolut Daily Business im politischen Betrieb.
Wir werden heute ja noch ein bisschen über den gesellschaftlichen Frieden aus anderer Perspektive sprechen, wenn wir zu Julian Reichelt und News kommen. Aber auch hier spielt das ja eine Rolle. Wir haben ja eine Situation, wo sowieso schon so ein bisschen Kulturkampf nach Deutschland rüber suppt. Schaufeln wir uns mit diesem Thema das jetzt sozusagen mit beiden Händen und ohne Not in die deutschen Debatten hinein oder ist das einfach nötig?
Also klar, das ist ein super heißes Thema und ich kann sogar im Superwahljahr, das jetzt 2024 halt ist, grundsätzlich nachvollziehen, dass man dieses Argument zieht, wenn man keine Lust hat auf Veränderungen. Also sozusagen Frieden in der Gesellschaft ist ja schon auch ein Zweck, den man verfolgen kann. Aber ich würde erstens mal in Frage stellen, ob es tatsächlich bei uns so einen Kulturkampf gäbe, wie es ihn absolut zugegebenermaßen in den USA und auch in Polen gegeben hat und immer noch gibt. Hierzulande gibt es sehr unterschiedliche Umfragen, je nachdem, wen man fragt offensichtlich. Zum Teil gibt es in den Umfragen aber über 70% Zustimmung zu einer straffreien Abtreibung. Also das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Graben wirklich so tief wäre und auch so zutiefst kulturell, wie er vielleicht in Ländern ist, die noch etwas stärker religiös geprägt sind, wie die USA oder Polen. Da gibt es natürlich echt krasse Kämpfe. Aber das sind eben laut der Kommission, ich habe es vorhin schon gesagt, die einzigen Länder, die ihr Abtreibungsrecht verschärft haben in den vergangenen Jahren. Übrigens, in Polen will Tusk das Ganze ja jetzt zurückdrehen, scheint sich auch schwierig zu gestalten. Und selbst Donald Trump hat ja vor wenigen Tagen erst gesagt, mit ihm gäbe es jetzt kein bundesweites Verbot von Abtreibung. Also auch da ist ja irgendwie hin und her. Aber ansonsten kann man sich ja schon mal umgucken zum Thema Kulturkampf. Überall sonst wird liberalisiert, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Und da brennt ja auch irgendwie nicht das ganze Land und irgendwie Autos in den Vorstädten. Also ganz aktuell hat das Europäische Parlament vorgeschlagen, das Recht auf Abtreibung in die Grundrechtecharta aufzunehmen. In Frankreich ist im Prinzip es schon durch, dass das Recht auf Abtreibung in die Verfassung kommt. Und da habe ich schon so meine Zweifel, ob der Kulturkampf wirklich so ausgeprägt wäre. Und ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, das ist eher eine symbolische Veränderung, weil am Ende werden auch aktuell fast keine Schwangeren bestraft. Das ist richtig. Aber selbst wenn man eine stärkere Gewichtung von Frauenrechten nur als reine Symbolik begreifen wollte, und ich glaube ganz ehrlich, das Fass mache ich jetzt nicht auf, weil dann dauert dieser Podcast 1,5 Stunden, dann finde ich trotzdem, es geht hier nicht in Anführungszeichen nur um mehr Frauenrechte, sondern es geht auch durchaus um die Ärztinnen und die Ärzte. Und für die würde sich durch eine Entkriminalisierung durchaus was verändern. Denn viele von den Ärztinnen und Ärzten, ich kenne tatsächlich einige Gynäkologinnen und Gynäkologen, fühlen sich wirklich stigmatisiert, weil sie tatsächlich kriminalisiert werden. Und das nicht in einer Ausnahmesituation einmal im Leben wie eine Schwangere. Natürlich ist die Situation ungleich schwieriger, um Gottes Willen. Ich will das nicht vergleichen. Aber für Ärzte ist das Alltag. Die haben dieses Problem jeden Tag. Und das führt unter anderem natürlich auch Gewissensentscheidungen, und das sei jeder Ärztin und jedem Arzt vollkommen selbst überlassen, ob die Abbrüche vornehmen wollen. Aber auch diese Kriminalisierung führt unter anderem dazu, dass es immer weniger Beratungsangebote gibt, immer weniger Abbruchsangebote und dass die Versorgungslage in manchen Bundesländern echt richtig schlecht ist. Also gerade in Bayern, da gibt es gerade eine aktuelle ELSA-Studie, wo jetzt die ersten Ergebnisse publik werden. Und da ist in Bayern die Lage relativ schlecht. Ich glaube, man muss über 70 Kilometer fahren, um überhaupt zu einem Arzt zu kommen, der Abbrüche vornimmt. Das heißt also, dieses ganze Argument gesellschaftlicher Friede irgendwie für so wenig Ertrag, für mich trägt das nicht so richtig. Und wenn es danach ginge, könnte sich ja nie irgendwas ändern. Was natürlich im Sinne konservativer Politik ist, deswegen heißt es ja konservativ wie bewahren. Aber es wäre jetzt, glaube ich, doch mal an der Zeit, zumindest mal zu überprüfen, ob man nicht die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte auch in Gesetzen abbilden sollte.
Na gut, die Koalition steht ja unter dem Rubrum Fortschritt. Was meinst du denn? Wird sich jetzt was verändern?
Ja, das ist jetzt das Frustrierende irgendwie zum Ende dieses Komplexes. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Erst gab es sogar Gerüchte, als dann eben der Spiegel letzte Woche schon vorab rauskam mit dem Ergebnis des Gutachtens, gab es Gerüchte aus normalerweise tatsächlich auch gut informierten Quellen, über das so ein Kuhhandel anstehen könnte. Dass also für die Grünen der 218 abgeschafft werden könnte. Und die FDP dafür die altruistische Leihmutterschaft kriegen könnte. Das war ja auch Thema dieses Gutachtens, darauf kommen wir gleich nochmal. Aber ehrlich gesagt, ich halte das für vollkommen ausgeschlossen. Also die Statements der Ministerinnen und Minister am Montag nach der Pressekonferenz, als die Studie vorgestellt wurde, waren ja schon ziemlich zurückhaltend. Und Justizminister Buschmann hat irgendwie den sozialen Frieden im Land angesprochen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat darauf hingewiesen, dass man ja einen breiten gesellschaftlichen und natürlich auch parlamentarischen Konsens brauchen würde. Und ich glaube, trotz aller Fortschrittskoalitionen, wir erinnern uns alle an die Selfies und so und diesem wirklich motivierten Koalitionsvertrag damals, sehe ich einfach nicht, dass die FDP da jetzt irgendwie mitgehen würde. Ich glaube, auch in Teilen der SPD gäbe es Zweifel, ob man wirklich den Paragraphen 218 abschaffen will oder da überhaupt sich nur dran trauen will. Auch so ein bisschen mit dem Argument gesellschaftlicher Friede. In der FDP sehe ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das sind noch 1,5 Jahre bis zu den nächsten Wahlen, wenn die Koalition denn so lange überhaupt durchhält. Ich glaube, man kann davon sehr sicher davon ausgehen, dass die FDP dann auf Schwarz-Gelb irgendwie spekuliert. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die im Moment nochmal so ein Projekt angehen, das zudem so ein heißes Eisen ist mit so viel Empörungspotenzial und wo die total zerstrittene Ampel sich am Ende auf offener Bühne einmal mehr duelliert und am Schluss scheitert. Ich sehe es einfach nicht. Ich glaube, ich halte es für völlig ausgeschlossen.
Ja, das ist dann so wohl die entzauberte Stimmung im Ampeldeutschland. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gab nicht nur das Gutachten zur möglichen Abschaffung von 218 StGB, sondern auch noch eine zweite Arbeitsgruppe. Auch da geht es im weitesten Sinne um entstehendes Leben. Diese Arbeitsgruppe hat sich mit einer möglichen Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft beschäftigt. Was kam denn dabei raus? Und könnten sich zumindest da bis zum Ende der Legislaturperiode noch irgendwie die Koalitionäre einigen?
Darüber habe ich mit einer Expertin gesprochen, weil diese zweite Arbeitsgruppe und ihre Themen tatsächlich, fand ich, in der allgemeinen Empörung über die Abtreibungsfragen ein bisschen untergegangen sind. Ich fand sie aber wichtig genug, um sie definitiv hier mal noch mitzunehmen, denn sie sind quasi in die andere Richtung wichtig. Es geht nämlich um Menschen mit Kinderwunsch, die keine Kinder bekommen können, aus unterschiedlichen Gründen. Und die haben aktuell in Deutschland nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Das könnte sich womöglich ändern. Eben danach wurde diese Kommission, die zweite Arbeitsgruppe in dieser Kommission, befragt. Ich finde das mindestens genauso wichtig und habe deshalb mit Frau Gössel gesprochen. Frau Professorin Gössel, hallo und herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind Direktorin des Instituts für internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Bonn. Können Sie uns mal kurz erklären, wie man als IPRlerin in die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung der Bundesregierung gekommen ist?
Sehr gerne. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe 2011 während meiner Promotionszeit noch an einem Workshop in Aberdeen teilgenommen, einem internationalen Workshop, bei dem es darum ging, sich anzuschauen, wie mit Elternschaften, die aus der Leihmutterschaft resultieren, mit dem Ausland vorgenommen werden, im Inland umgegangen wird. Und dann war ich auf diesem Workshop und habe die deutsche Rechtslage dargestellt. Und wenn man sich mit dem IPR beschäftigt, dann muss man sich ja auch mit der materiellen Rechtslage beschäftigen. Und seitdem hat das Thema mich eigentlich nicht losgelassen. Und wie das dann so in der Wissenschaft ist, dann habe ich einen Artikel geschrieben, dann bin ich gefragt worden, ob ich eine Urteilsanmerkung machen könnte, etc., etc. Und irgendwann war ich Expertin, was Leihmutterschaften.
Und das ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her. Jetzt waren Sie Mitglied der Arbeitsgruppe 2 der Kommission, die die Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft überprüft hat. Vielleicht einmal ganz kurz, um überhaupt zu erklären, worum geht's hier eigentlich? Es geht im Prinzip um kinderlose Menschen oder kinderlose Paare. Vielen kann ja durch künstliche Befruchtung geholfen werden, aber wenn eine Frau mit den eigenen Eizellen trotz künstlicher Befruchtung nicht schwanger werden kann oder aber wenn sie gar keine Eizellen produziert oder einfach wenn in der Beziehung auch keine Frau ist, denk logischerweise, dann wäre man eigentlich auf eine Eizellspende oder eben eine Leihmutter angewiesen, um trotzdem ein Kind bekommen zu können. Beides ist in Deutschland aktuell verboten, auch wenn die Wunscheltern und auch also die Spenderinnen, die Leihmütter und die Eltern strafrechtlich nicht verfolgt werden. Wieso, Frau Gössel, macht Deutschland, das ständig den demografischen Wandel beklagt und ein Geburtendefizit beklagt, auch wenn es ein bisschen besser geworden ist in den vergangenen Jahren, ist Frauen mit Kinderwunsch so schwer, während in vielen anderen EU-Staaten die Eizellspende und auch Leihmutterschaften längst möglich sind?
Es hat historische Gründe. In den 80er Jahren begann die Reproduktionsmedizin so weit zu sein, dass Eizellspende, künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft möglich waren, technisch. Und damals hatten wir eine konservative Regierung. Und damals kam die große Angst auf, dass es für ein Kind schädlich sein könnte, wenn es eine sogenannte gespaltene Mutterschaft erlebt. Das heißt, dass die genetische Mutter und die Mutter, die es aufzieht, oder gegebenenfalls sogar die genetische, die biologische, dass die Geburtsmutter und die Mutter, die es aufzieht, nicht zusammenfallen. Und deswegen hat die Regierung 1990 strafrechtliche Regelungen geschaffen, die eben diese gespaltene Mutterschaft verhindern sollen. Und wenn ich so dieses Alter betone, dann zeigt das eben auch, dass diese Sorge, gespaltene Mutterschaft, inzwischen wissenschaftlich widerlegt ist. Aber das Verbot wurde festgehalten. Und darüber hinaus, was die Leihmutterschaft betrifft, gibt es eine ganze Reihe von ethischen Bedenken auch, weil immer im Raum steht, dass dann eine Frau ausgenutzt wird. Dass eine Frau aufgrund von finanziellen Vorteilen, die versprochen werden, ihren Körper zur Verfügung stellt. Und damit rücken wir relativ leicht in Richtung Menschenwürde, nämlich die Objektivierung des Körpers der Frau. Und die Menschenwürde ist natürlich in Deutschland was hochproblematisch ist.
Ich verstehe trotzdem nicht, weil es geht doch immer, und das wird ja auch immer betont, um die sogenannte altruistische Leihmutterschaft. Wenn ich altruistisch handle, dann tue ich das ja eigentlich für jemand anderen. Bedeutet das denn nicht, dass es um Fälle geht, in denen ich jetzt ein Kind austrage für eine andere Person und dafür keine Gegenleistung bekomme? Was ist denn altruistische Leihmutterschaft? Also inwiefern könnte das denn sozusagen Menschenwürde trächtig werden?
Ja, das ist tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, wie eine Leihmutterschaft unter Menschenwürde-Gesichtspunkten wohl in Deutschland möglich wäre. Es ist hoch umstritten. Ich persönlich bin gar nicht so auf der Seite der altruistischen Leihmutterschaft. Aber der Gedanke hinter der Menschenwürde ist, dass die Menschenwürde nicht verletzt wird. Das hat der BGH auch inzwischen festgestellt, wenn die Leihmutter autonom entscheidet, dass sie das durchführen möchte, dass sie Leihmutter sein möchte. Aber sobald die Gefahr auftritt, dass die Leihmutter nicht mehr autonom entscheiden kann, sobald diese Gefahr im Raum rückt, desto näher rückt dann auch die Gefahr, dass sie eben nicht mehr freiwillig handelt und sich dann vom Subjekt zum Objekt des Vertrages wandelt. Und deswegen ist der Gesetzgeber sehr zögerlich, Situationen zu schaffen, in denen dann möglicherweise es möglicherweise kippen kann.
Also im Moment ist beides verboten. Können Sie vielleicht einmal so kurz es irgendwie geht, denn das ist echt eine komplizierte Sach- und Rechtslage, darstellen, was Ihre Arbeitsgruppe denn jetzt vorgeschlagen hat. Einmal zum Thema Legalisierung oder mögliche Legalisierung einer Eizellspende und mögliche Legalisierung einer altruistischen Leihmutterschaft.
Bezüglich der Eizellspende hat sich die Kommission für die Legalisierung ausgesprochen, weil die Gründe, die damals für das Verbot geführt haben, nicht mehr tragen. Insbesondere dieser Gedanke der gespaltenen Mutterschaft ist eben inzwischen in der Psychologie klar bewiesen, dass da keine Gefahren bestehen, wenn das Kind rechtzeitig informiert wird, was die genauen Umstände der Herkunft sind. Rechtzeitig heißt bis 5, 6 Jahre, dann nimmt es das hin, wächst damit auf und kriegt keine Identitätskrise. Wenn es älter ist, dann kann es zu einer Identitätskrise kommen und insbesondere zu einer großen Entzweiung mit den Eltern. Was die Leihmutterschaft betrifft, ist es etwas komplizierter, weil eben nicht nur die gespaltene Mutterschaft wertungsmäßig im Raum steht, sondern eben auch diese Gefahr der Ausbeutung und des Kinderhandels auch. Früher hatte man das in Adoptionsverfahren, da gibt es inzwischen...
Das heißt, es geht nicht nur um die Frauen, sondern auch um die Kinder.
Die Gefahr steht im Raum, dass dann Kinderhandel betrieben wird, die Leihmutterschaft, wenn es kommerziell betrieben wird, dass dann auch verschleierter Kinderhandel getätigt wird. Das war eben früher im Adoptionsrecht eine Gefahr. Deswegen gibt es da inzwischen sehr strikte Voraussetzungen für eine internationale Adoption. Da gibt es ein internationales Übereinkommen. Das gibt es in Leihmutterschaftsfällen bisher nicht.
Gibt es denn überhaupt Fälle, die die Kommission für möglich hält bei der altruistischen Leihmutterschaft? Also wo sie zumindest sagt, der Gesetzgeber könnte sie erlauben unter sehr engen Voraussetzungen?
Genau, das ist das, was wir vorschlagen. Wir sagen, es sprechen Gründe dafür, sie zu verbieten. Diese Gründe sind aber nicht zwingend, wenn man gesetzgeberisch Vorkehrungen trifft. Wenn eben gerade die Ausbeutung der Frau und der Kinderhandel verhindert werden, dann kann man die Leihmutterschaft auch legalisieren. Wir haben uns aber, das muss ich vielleicht auch noch sagen, nicht explizit im Schwerpunkt mit der Frage des Ob der Legalisierung ausgesprochen, sondern wir haben unseren Auftrag so verstanden, dass wir insbesondere untersuchen sollen, wenn sie legalisiert wird, die altruistische wie. Und die Frage des Obs haben wir eigentlich nur gestreift.
Das wäre ja auch tatsächlich vermutlich eher dann die Aufgabe des Gesetzgebers, denn es ist ja eine politische Entscheidung, ob man dieses Ob haben möchte. Und Sie haben sich sozusagen auf das Wie fokussiert. Das heißt, wenn der Gesetzgeber sich dafür entscheiden würde, dass er es machen möchte, dann haben Sie Vorschläge dafür unterbreitet, wie Sie es für verfassungsrechtlich und überhaupt rechtlich denkbar halten würden. Okay.
Genau. Natürlich, wenn wir es für insgesamt verfassungswidrig hätten eingeschätzt, dann hätten wir natürlich nicht weiter untersuchen können. Aber wir sind zum Ergebnis gekommen, es besteht Spielraum und dann muss der Gesetzgeber entscheiden.
Jetzt sind Sie ja, wie angesprochen, IPRlerin. Das heißt, Sie haben eine Menge Ahnung davon, wie das in anderen Teilen der Welt geregelt ist. Und die altruistische Leihmutterschaft ist in einigen Staaten möglich und sogar in fast allen europäischen Staaten, außer in Deutschland, ist die Eizellspende schon längst möglich. Es gibt so verschiedene Varianten, habe ich auch aus diesem wunderschönen Kurzbericht der Kommission gelernt. Also in Spanien zum Beispiel dürfen Eizellspenden nur anonym stattfinden, in Österreich muss es dagegen offen geschehen und so weiter. Wieso tun wir uns denn in Deutschland so schwer? Gibt es denn nicht genug internationale Beispiele, wo man einfach mal sagen könnte, hey, die haben doch eine super Regelung, an die können wir uns anlehnen oder vielleicht sogar internationale Vorgaben, anhand derer man sagen könnte, so machen wir es jetzt oder vielleicht müssen wir es auch so machen?
Ich glaube, was die Einzelspende betrifft, war einfach nur das Problem, dass wir jahrzehntelang, nicht Jahrzehnte, aber viele Jahre eine konservative Regierung hatten, die sowieso, was so familienrechtliche Fragen, Elternschaft etc. sehr zögerlich nur Reformen angegangen hat. Und jetzt haben wir eben den Regierungswechsel und deswegen ist auch im Koalitionsvertrag die Eizellspende eins der Themen. Und die Untersuchung, ob die altruistische Leihmutterschaft legalisiert werden kann, eben auch.
Sie haben jetzt gerade den Koalitionsvertrag schon angesprochen. Da klang das ja damals, ne, die Fortschrittskoalition und so weiter, Fortschritt wagen. Ich glaube, da waren sehr viele progressive Menschen sehr optimistisch. Auch als die Kommission eingesetzt wurde, waren, glaube ich, noch sehr viele sehr optimistisch und haben sich gefreut auf die Ergebnisse. Allerdings würde jetzt, das steht ja auch schon in dem Kurzbericht drin, der eben für die Presse zugänglich gemacht wurde, schon die Legalisierung der Eizellspende ein umfassendes Fortpflanzungsgesetz voraussetzen. Das steht schon drin. Und die Liste, die der Gesetzgeber abarbeiten müsste, wenn er die Leihmutterschaft legalisieren wollte, sogar in dem engen Rahmen, den Sie für möglich halten, ist sogar in Stichpunkten über eine Seite lang. Also die Rechtsprobleme, die da hinten dran hängen, das ist ein riesen Rattenschwanz. In Anbetracht, ich sag mal, der veränderten Weltlage seit Einsetzung der Kommission, aber auch in Anbetracht dessen, was da dranhängen würde. Das vielleicht als Abschluss, wagen Sie eine Prognose, ob die Bundesregierung überhaupt in Erwägung ziehen wird, die Vorschläge umzusetzen?
Ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass sie es tut. Ich hatte auch den Eindruck, dass jetzt bei den drei Ministerien, die das Gutachten in Auftrag gegeben haben oder die Kommission eingesetzt haben, dass da kein so großer Unwille herrscht. Aber es wurde auch mehrmals betont, dass es eine harte Arbeit wird. Der Bericht geht jetzt erstmal an die gesamte Regierung und dann wird regierungsintern geschaut, wie es weitergehen soll. Und danach wird möglicherweise ein Gesetzgebungsvorhaben daraus das dann ja auch wiederum verschiedene Hürden überwinden müsste. Ich denke, die Eizellspende ließe sich auch leichter legalisieren, wenn die Verbote gestrichen würden und dann beispielsweise an das Samenspenderegister angedockt würde, dass man ein Eizellspenderegister einführen würde. Das ginge auch, es wäre allerdings keine schöne Lösung. Also wir in der Kommission haben natürlich auch als Wissenschaftlerinnen gedacht und haben natürlich dann gerne kohärente, in sich geschlossene Regelungen. Bei der Leihmutterschaft haben Sie natürlich recht, das wäre nochmal umfangreicher. Ich glaube, es ist möglich, aber ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich in dieser Legislaturperiode noch was wird. Ich würde es aber sehr hoffen.
Dann hoffen wir jedenfalls mal, dass die Bundesregierung ständig Gerechtigkeit und Loseblatt hört und diesen Quick-and-Dirty-Vorschlag zur Kenntnis genommen hat. Vielen, vielen Dank, Frau Professorin Gößl, dass Sie da waren. Dankeschön.
Danke für die Fragen.
Wie meinen?
Damit gehen wir jetzt rüber zur nächsten Frage, die eigentlich auch den Aufreger der Woche verdient hätte. Julian Reichelt hat in Karlsruhe gegen die Bundesregierung gewonnen. Der ehemalige Bild-Chefredakteur und jetzige Chef des um Krawall nicht verlegenen Portals News, also das spricht sich immer wie News, es wird aber N-I-U-S geschrieben, hat es jetzt schwarz auf weiß. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was Julian Reichelt damit machen wird, wie er das ausschlachten und abfeiern wird. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal nachfragen, wieso muss denn erst das Bundesverfassungsgericht das feststellen?
Ja, das ist nun ein Fall aus dem Twitter-Universum. Heute X, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Fall, weil er so ein bisschen zeigt, was in einer überhitzten, überreizten Gesellschaft passieren kann. Wir reden über viel Überspitzung für Klicks und Herzchen und Empörung und das trifft dann auf eine etwas überspannte Bundesregierung.
Worum ging es denn überhaupt dem Herrn Reichelt hier?
Ich möchte Herrn Reichelt hier auf gar keinen Fall abfeiern, aber man muss die Dinge, glaube ich, betrachten, wie sie sind. Und wer ein bisschen meine Arbeit verfolgt hat, weiß, dass ich ein bisschen liberal dort unterwegs bin. Also, Reichelt hatte getwittert zur Entwicklungshilfe an Afghanistan. Er schrieb, und ich lese jetzt nicht die Ausrufezeichen mit vor, sonst wird dieser Podcast zu lang, Deutschland zahlte in den letzten 2 Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban.
Groß geschrieben.
Wir leben im Irrenhaus, in einem absolut kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. In der Kurznachricht verlinkt war nun der Artikel aus News mit der Überschrift Deutschland zahlt wieder Entwicklungshilfe für Afghanistan. Die Bundesentwicklungsministerin, kurze Frage ans Publikum, wie heißt sie? Schwierig.
Bin ich
Katharina Schulze. Nein, du bist nicht das Publikum. Dir würde ich das nicht zumuten. Also Katharina Schulze ist wahrscheinlich nicht jedem so geläufig. Die hatte also geklagt, prozessual natürlich die Bundesregierung. Und die zog vors Kammergericht mit dem Antrag, Reichelt einen Teil dieser Äußerung zu untersagen. Und zwar, Deutschland zahlte in den letzten 2 Jahren 370 Millionen Euro an die Taliban.
Weil das nicht stimmt.
Genau, das Argument war vordergründig, das sei nicht wahr und es sei geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Tätigkeit der Bundesregierung zu gefährden. Dagegen hat Reichelt dann Verfassungsbeschwerde eingelegt und zwar erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz kurz gesagt, entschieden, der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Und indem das Kammergericht für seine Beurteilung die in der Kurznachricht wiedergegebene Schlagzeile ausblendet, also nämlich, dass es eigentlich an Afghanistan geht und nicht Taliban, verharrt seine Sinndeutung auf einer isolierten Betrachtung des Kurznachrichtentextes.
Herrlich.
Mit anderen Worten, man konnte, ja, es ist schön formuliert, ne? Man konnte also erkennen, Reichelt spitzt zu und wenn man den ganzen Kontext sich anschaut, dann weiß man das auch. Das Bundesverfassungsgericht rechnet also irgendwie damit, dass man den Kontext erfasst, was ich kühn finde.
Also nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man konnte anhand des verlinkten Artikels, da kann man ja auch immer die Überschrift sehen, konnte man sofort erkennen, dass es darum ging, dass die Bundesregierung 370 Millionen an Afghanistan gezahlt hat und natürlich nicht an die Taliban.
Ja genau, und es ging vor allen Dingen ein bisschen um die Abschichtung Tatsachenbehauptung Meinungsäußerung und das Kammergericht hat sich da ein bisschen einfach gemacht und gesagt, so naja, das erste ist ja wohl irgendwie eine Tatsachenbehauptung. Und das Bundesverfassungsgericht hat das Ganze nun aber als Meinungsäußerung deklariert mit einem Tatsachenkern. Und es hat auch gesagt, dass eben diese Behauptung, dass es an die Taliban durchsickert, im Grunde ja auch nicht bestritten wurde seitens der Bundesregierung. Der Artikel blättert das dann ja auf. Nein, es geht natürlich nicht an die Taliban, sondern es geht an Hilfsorganisationen, also an Afghanistan. Und von dort aus kann es aber natürlich, und wird es wohl auch, zumindest zu einem gewissen Teil, an die Taliban durchsickern. So, und das sei nun also insgesamt eine Zuspitzung und als Meinungsäußerung müsse man das aushalten.
Ich versuche mich jetzt aber irgendwie an mein lange zurückliegendes Studium zu erinnern und frage mich ein bisschen, wie klage ich denn als Staat gegen Falschinformationen?
Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt, denn an sich ist Lügen erlaubt. Das muss man immer mal wieder betonen, weil das in unseren Debatten ein bisschen untergeht, aber es gibt kein allgemeines Verbot, die Unwahrheit zu sagen. Wenn ich dir jetzt sage, ich bin gar nicht in Kalkan, sondern in Berlin, wird der Staat niemals eine Regelung treffen können, die mir das untersagt. Man braucht also irgendwie ein Rechtsgut, irgendeinen besonderen Fall. Und das ist hier tatsächlich im Umfeld der Beamtenbeleidigung zu suchen.
Das ist auch so ein Straftatbestand, von dem man sich wundert, dass es ihn immer noch gibt. Ne? Alle 10 Jahre sagt mal jemand, will nicht mal jemand die Beamtenbeleidigung abschaffen oder so, und dann sagen alle, ah nee, bleibt so.
Naja, der Witz ist ja, es gibt keine Beamtenbeleidigung und es gibt sie doch. Wer im Krefeld nachschaut, weiß nicht, ob es in der aktuellen Auflage so ist, aber jedenfalls, als ich studiert habe, war das noch so, da gab es das Stichwort Beamtenbeleidigung und es führt dann zu 194.3 StGB. Da ist aber nur die Antragsbefugnis drin, beziehungsweise die Voraussetzung, die Strafbarkeitsvoraussetzung dafür, dass wenn man einen Beamten beleidigt hat, dass dann auch die Staatsanwaltschaft tätig werden kann. Es ist ja ein Antragsdelikt und hier ist die Antragsbefugnis eben dann bei der zuständigen Behörde. Und darauf stützte sich nun diese Idee, dass man gegen Falschinformationen vorgehen kann, weil das eben so eine Art, ja, strafrechtlichen Ehrschutz für den Staat gäbe, der dann eben in Verbindung mit Unterlassungsansprüchen, wie normalerweise auch im Zivilrecht, Unterlassungsansprüche begründen kann. Man verweist also auf diesen 194.3 und sagt, so, das ist jetzt irgendwie Staatsehrschutz. So, das geht aber nur dann...
Ich bin irritiert. Also der Staat ist quasi beleidigt.
Ja, genau. Frauke Petri habe ich vorhin noch gesehen, die Ex-AfDlerin, die hat dann gesagt, der Staat hat keine Ehre. Also das klang schon so ein bisschen nach Neukölln. Und das führte sie als Argument ein, dass man das jetzt nicht, dass so eine Klage nicht funktioniert. Ich lasse es mal so stehen. Aber jedenfalls kann so ein Ehrschutz nur geltend gemacht werden, wenn es dann noch die Äußerung geeignet ist, das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der betroffenen Behörde zu gefährden und deren Funktionsfähigkeit schwerwiegend zu beeinträchtigen. So, da kommen wir dann also ein bisschen in die Nähe von etwas greifbareren Rechtsgütern. Man kann also, wenn man das Ganze ein bisschen zuspitzen möchte, und wer will das nicht, sagen, Katharina Schulze hat zwar gesagt, dass es ihr um die Wahrheit ging, und das sagt sie jetzt auch im Nachgang, nachdem jetzt also diese Entscheidung da ist, aber juristisch ging es irgendwie doch um die Ehre des Staates, und das finde ich bemerkenswert.
Okay, und jetzt mal sozusagen zum Ergebnis der Entscheidung zurück. War das jetzt so zu erwarten, dass Reichelt gewinnt? Ja, nein, vielleicht?
Ja, da scheiden sich wohl die Geister. Materiell ist das wohl zu erwarten. Prozessual gibt es so ein bisschen eine Besonderheit, weil die Kritik lautet, man hätte ja auch darauf verweisen können, dass Reichelt bitte schon noch den Rechtsweg erschöpfen soll und Widerspruch einlegen soll und dann das Verfahren abwarten soll.
Ja eben, der ist direkt im einstweiligen Verfügungsverfahren vom KG zum Bundesverfassungsgericht gehüpft. Ne? Also keine Hauptsache, sondern das ging alles dann relativ schnell und im einstweiligen Verfügungsverfahren durch.
Genau, und das ist eben nur in bestimmten Fällen möglich. Das steht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, nämlich dann, wenn von einem Fall grundsätzlicher Bedeutung ausgegangen wird. Und das hat das Bundesverfassungsgericht offenbar getan. Aber da ich selbst kein Medienrechtler bin, habe ich einen gefragt. Und zwar Christoph Patsch, der ist Berliner Anwalt, der oft in medienrechtlichen Fragen auf Verlagsseite auftritt. Und der hat auch kürzlich einen CSUler vertreten, der mit so einem ziemlich fiesen Spottplakat gegen die Grünen stänkerte. Und hören wir uns mal, was er sagt, ob er denn überrascht ist.
Die Entscheidung war zu erwarten. Sie hat mich nicht überrascht. Die Meinungsfreiheit wird vom Bundesverfassungsgericht hochgehalten. Und insofern war das eigentlich eine erwartbare Entscheidung.
Im Netz kann man ja nun leicht so Diskursfallen aufstellen. Man überspitzt einfach eine Überschrift und redet sich dann, wenn man deswegen angegriffen wird, mit dem Kontext heraus. So ein bisschen ist das ja auch hier gewesen. Es gab einen sehr spitzen Tweet, aber in Kombination mit einer Überschrift, was hier ja nun dazu geführt hat, dass das Gesamtkonstrukt von der Meinungsfreiheit gedeckt war. Was nützt sowas eigentlich der Demokratie?
Darüber kann man sicher dreierlei Meinungen haben. Nur im Sinne und zum Schutz der Demokratie ist die Meinungsfreiheit im Zweifel weit auszulegen. Ob solche Beiträge mit überspitzten Formulierungen, mit anders zielenden Überschriften eine sinnvolle Darbringungsform sind, wie gesagt, das mag man kritisieren, das mag der Hörer oder der Leser dann bewerten. Und ich glaube, da brauchen wir auch eine größere Reife von Lesern und Zuhörern, die unterscheiden können. Aber ich glaube, das Bundesverfassungsgericht tut recht daran, die Latte für ein Eingreifen und für ein Unterlassen sehr hoch zu legen.
Wir haben ja nun eine Insgesamt interessante Stimmung im Land gerade. Wir hatten vor kurzem eine Stellungnahme von der Bundesinnenministerin Frau Faeser. Die hatte für das Demokratiefördergesetz geworben mit den Worten, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Sie haben gerade, wenn ich richtig informiert bin, einen CSU-Politiker erfolgreich verteidigt, der ein Spottplakat gegen die Grünen aufgehängt hatte. Und wir haben ja früher eigentlich eine Situation gehabt, wo nicht so oft geklagt wurde. Helmut Kohl war bekannt dafür, dass er zwar immer wieder verspottet wurde, unter anderem von der Titanic, aber niemals gegen die Titanic geklagt hat, soweit ich es weiß. Ist die Politik jetzt empfindlicher und aggressiver geworden oder ist wiederum die Öffentlichkeit so aggressiv geworden, dass die Politik sich nicht anders zu helfen weiß, als juristische Maßnahmen zu ergreifen?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil mir letztendlich die Zahlen fehlen. Ich erinnere mich aber zum Beispiel, dass ein Politiker wie Herr Gysi bereits kurz nach der Wende enorm klagefreudig war in eigener Sache und auch sehr viele Unterlassungsaufforderungen wegen absolut nichtiger Inhalte erfolgreich durchgesetzt hat. Die 27. Kammer des Landgerichts war berüchtigt dafür, dass ein anderer Kollege fast jede Unterlassungsverfügung dort durchsetzen konnte und man sich auch sehr darum gestritten hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, glaube ich, dass der Ton rauer geworden ist in der Auseinandersetzung mit der Politik. Das liegt einfach am Internet, am Twitter, an sonst was, wo jeder, ohne allzu viel nachdenken zu müssen, etwas sagen kann, was dann auch jedem zur Kenntnis gegeben wird, der darüber urteilen will. Das war natürlich vor Einführung des Internets einfach nicht der Fall. Da musste man irgendwie auf dem Marktplatz schreien oder einen bösen Leserbrief schreiben. Das waren Einzelfälle. Und beim Leserbriefschreiben hat man sich dann meistens auch selbst korrigiert und nochmal entschärft. Aber auch da gab es Fälle um Unterlassung von Äußerungen in Leserbriefen. Ich glaube, man muss aber auch anerkennen, dass ein Gutteil der Bevölkerung sich am Limit wähnt oder befindet und dadurch eine aggressivere Sprache wählt, um zu zeigen, wir sehen nicht mehr ein, was hier die Regierung uns mit folgenden Maßnahmen tut. Also die Eingriffe in Form von Aufforderungen, Bußgeldbescheiden etc., Abgabepflichten für irgendwelche Erklärungen werden ja immer umfangreicher. Jeder, der irgendwo ein Wirtschaftsunternehmen führt, beschäftigt sich hauptsächlich mit Anfrage, Beantwortung von irgendwelchen Behörden, die immer kurze Fristen wählen, die Bußgeldbescheide androhen etc., sodass viele einfach sagen, ja, wenn mich der Staat dermaßen drangsaliert, dann bin ich vielleicht auch berechtigt, in einer härteren Form zurückzuantworten.
Ja, also für so eine Art von Staatsverdruss ist sicherlich das Portal von Julian Reichelt und Julian Reichelt selbst auch ein gewisses Ventil. Das Bundesverfassungsgericht hätte sich jetzt ja aber hier eigentlich auch einen schlanken Schuh machen können und sagen können, hier ist der Rechtsweg noch nicht erschöpft. Wir nehmen das noch gar nicht an, aber es hat sich ja darauf berufen, dass es hier um eine Sache grundsätzlicher Bedeutung geht und dennoch entschieden. Würden Sie das als ein Signal betrachten, dass auch Karlsruhe sagt, ja, die Lautstärke nimmt zu, aber das müssen wir auch aushalten.
Also, dass bei Grundrechtsbeeinträchtigungen auch beim einstweiligen Rechtsschutzverfahren bereits eine Erschöpfung des Rechtswegs angenommen wird, ist ja nicht neu. Und ich glaube, hier hat das Bundesverfassungsgericht auch zu Recht gesagt, man muss, wenn es um Presse und Rundfunk geht und Meinungsäußerung, auch schnell das Verfassungsgericht erreichen können, denn eine Entscheidung in 2-3 Jahren nutzt niemanden. Das mag vom Bundesverfassungsgericht als Signal intendiert worden sein, aber vielleicht liest man auch da zu viel rein. Ich glaube, es ist entsprechend der üblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und da ist der Antragsteller etwas übergriffig gewesen und hat eben versucht, etwas durchzusetzen und ist damit jetzt nicht durchgekommen.
Ich glaube, ich fokussiere mich jetzt mal wieder hier auf das Juristische, bevor wir uns irgendwie anlegen zur Frage, darf man denn in Deutschland noch alles sagen? Denn ich hätte durchaus auch einiges mitzuteilen zu dem, was Herr Partsch gesagt hat. Also, dass die Leute am Limit sind und man deswegen irgendwie das als Argument für immer mehr Hate Speech nimmt, finde ich persönlich ein wenig schwierig. Aber bleiben wir bei den Rechtsfragen. Kriegen wir jetzt deines Erachtens zukünftig also häufiger solche Fälle aus Karlsruhe, weil aufgeheiztes Klima, weil Internet, weil soziale Medien?
Ich glaube, wir bekommen tatsächlich häufiger Streitigkeiten zum Äußerungsrecht. Das mag jetzt an der aufgeheizten Stimmung liegen. Es gibt aber auch noch ganz andere Fälle, die da gerade vor sich hin köcheln. Gerade steht ja vor dem Landgericht Halle eine Verhandlung gegen den Thüringer AfD-Chef und Rechtsextremen Björn Höcke an. Da wird darüber gesprochen, ob er wegen der SA-Parole Alles für Deutschland verurteilt werden wird. Er hat das in mehrfachen Fällen, soll er das gesagt haben, so lautet der Vorwurf, in verschiedenen Kontexten. Und Höcke kokettiert damit natürlich. Und jetzt darf man das natürlich nicht vermengen. Ja, da sind auf der einen Seite die Rechtsextremen, die versuchen, ja, das heißt immer, die Grenze des Sagbaren zu verschieben, aber jedenfalls zu provozieren und dann aber eben genau diesen Vorwurf, man darf ja nichts mehr alles sagen in Deutschland, zu provozieren. Wir haben aber insgesamt, wie Herr Partsch eben sagte, da bin ich durchaus seiner Meinung, eine steigende Wut in der Bevölkerung. Denk an die Bauernproteste, an die Galgen und all solche Dinge. Und das kann man ja falsch finden und unbegründet und ich weiß nicht was, aber dass das der Fall ist, ist, glaube ich, klar. Und deswegen werden wir da häufiger Streitigkeiten haben. Und wir haben natürlich die große politische Lage. Wenn es zum Beispiel um Nahost geht, gibt es den Palästinenser-Slogan From the River to the Sea. Und es geht um Fälle mit dem russischen Angriffskrieg, wo Menschen in Deutschland das Z irgendwie sich auf den Kofferraum geknallt haben und das als Billigung des russischen Angriffskriegs gewertet wird. Also, wir können das nicht alles durchdeklinieren, aber ich glaube, die Prognose, dass wir uns mit der Frage, was darf man noch sagen, in Deutschland häufiger beschäftigen werden und dass daraus natürlich auch die Rechtsextremen gewaltig Honig saugen werden, das ist, glaube ich, es liegt auf der Hand.
Dann kommen wir jetzt mal von diesen ganz, ganz großen Fragen zu einem offenbar gerade noch verhinderten Skandal in den Niederungen der Jurabubble.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Die Chefredaktion des Branchenmagazins Juve hat am Mittwoch öffentlich gemacht, dass bei aktuellen Recherchen für eines der Kanzlei-Rankings, für die Juve halt bekannt ist, ein Redaktionsmitglied den Bewertungseintrag für eine Kanzlei, also für dieses Ranking der Kanzlei, vorab zur Abstimmung vorgelegt hat. Kannst du dir nicht ausdenken?
Ja, kann ich eigentlich mir schon ausdenken, den Wunsch, irgendwie einen Artikel vorab sozusagen zur Ansicht geschickt zu bekommen, den kenne ich noch aus meinen FAZ-Zeiten. So war das ja also auch, ja? Vorab schicken und dann Freigabe oder wie soll das gelaufen sein?
Genau so, fast noch schlimmer. Zur Durchsicht und gegebenenfalls Ergänzung hat dieser Redakteur oder Redakteurin, man weiß nicht, wer es ist, das eben an eine Kanzlei geschickt, die gerankt werden sollte. Und anders als ein Artikel ist natürlich ein Juve-Ranking nichts, was die Kanzleien vorher kennen sollten, geschweige denn durchsehen oder ergänzen.
Ja, vielleicht sollte man das auch nochmal ganz kurz erwähnen für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mit journalistischen Usancen nicht so vertraut sind. Das macht man nicht. Das ist ein großes No-Go. Aber wie ist das denn jetzt hier rausgekommen?
Die Kanzlei hat sich in der Juve-Redaktion gemeldet, denn ich meine, diese Juve-Rankings, die gibt's ja seit Jahrzehnten und das ist tatsächlich offenbar unüblich. Wir sind alle erleichtert und die haben dann nachgefragt, ob das denn wohl so sein soll. Die Chefredaktion hat sofort gesagt, um Gottes Willen, grober Verstoß gegen unsere Qualitätsstandards und ist nur happy darüber, dass es ein noch nicht veröffentlichtes Ranking betrifft, weil sonst müsste man ja alles zurückziehen und stell dir vor, da müsste man womöglich irgendwie, wenn es die Juve Awards betreffen würde, die ganze Gala
um Gottes
absagen,
Willen,
um Gottes
nicht Willen, die Gala,
was dahin
nicht die Gala
anhängen könnte. Ja, undenkbar.
Geht die Redaktion denn von einem Einzelfall aus?
Die Chefredaktion geht davon aus, dass es schon ein paar Fälle gegeben hat, die offensichtlich aber alle von diesem Redaktionsmitglied kontaktiert worden sein sollen. Die haben einen Artikel veröffentlicht in eigener Sache und haben andere Kanzleien aufgerufen, sich zu melden, falls auch ihnen Absprachen nahegelegt worden seien. Der Jörn Poppelbaum, das ist der Chefredakteur, also einer der Chefredakteure, hat uns bei Beck aktuell gesagt, genau gesagt, dem Kollegen Maximilian Amos, der gestern mit ihm gesprochen hat und einen Artikel für uns geschrieben hat, dass sie aktuell davon ausgehen, dass es sich um Kanzleien im einstelligen Bereich, ich zitiere, handelt. Aber das sei halt auch nur der aktuelle Stand. Also das ist jetzt alles relativ neu. Ich glaube, das kam gestern erst raus. Das heißt, es kann schon sein, dass da jetzt noch einige andere Kanzleien kontaktiert worden sind.
So, Pia, du kennst dich in der glanzvollen Welt von Juve viel besser aus als ich. Ist das jetzt etwas, was uns überrascht?
Naja, also es gab natürlich irgendwie so ein bisschen Hohn und Spott sofort, vor allem bei LinkedIn. Denn es wird ja häufig gerne mal gemutmaßt, dass am besten die Kanzleien gerankt würden, zu denen die Juve-Redaktion, warum auch immer, ein gutes Verhältnis hat. Das heißt es immer wieder, aber meist, ehrlich gesagt, kommt es auch von den Kanzleien, die halt nicht so gut gerankt wurden. Das ist einfach ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, den Juve da eröffnet hat mit diesem gesamten Geschäftsmodell Kanzlei-Rankings. Der wird immer wieder irgendwie angegriffen, aber man muss auch mal sagen, der ist bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Also diese Juve-Rankings sind vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden. Man kann sich über die Kriterien streiten, das ist vielleicht auch alles nicht ganz so transparent, wie man sich das wünschen würde, was auch immer. Wer macht die Bewertungen, was sind das für Redakteurinnen und Redakteure, gehen die mit den Kanzleileuten essen, kann man alles machen. Das ist vom Bundesverfassungsgericht aber so abgesegnet und man muss sagen, diese Kritik ist Juve natürlich auch bekannt. Also Jörn Poppelbaum hat uns gegenüber gesagt, wir wissen, dass einige schon immer an unseren Rankings gezweifelt haben und wir nun viel Kritik ernten werden. Aber man kann unsere Rankings nicht kaufen und wir arbeiten sonst immer redlich. Gerade deshalb, sagt Jörn Poppelbaum, bemühe sich die Redaktion mit dieser frühen Mitteilung, die sie gestern dann gemacht haben, jetzt um größtmögliche Transparenz.
Also Flucht nach vorn, kommunikativ natürlich allererste Sahne, gut gemacht.
Ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich gut. Also erstens zeigt es Transparenz und öffentlich auch eben diesen Willen gegen Schmu vorzugehen. Vielleicht kann man so am Ende aus einem Bug sogar ein Feature machen, ist meine Theorie. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, das ist auch quasi lebensnotwendig für Juve. Ne? Die hängen am Geschäftsmodell Rankings. Und das wäre, wenn daran ernsthafte Zweifel gäbe, wäre das das Ende dieses Geschäftsmodells. An dieser Stelle möchte ich aber auch mal eine Lanze brechen für Juve. Man kann jetzt von diesem Geschäftsmodell an sich erhalten, was man möchte. Also wie sinnvoll es ist, Kanzleien zu ranken und was das irgendwie dem Rechtsmarkt und der Juraszene bringt. Nun ja, das kann sich jeder selber überlegen. Aber in dieser Jura-Redaktionsbubble und auch in Köln, denn Juve sitzt auch in Köln, wo ich lebe und viele lange Jahre gearbeitet habe, kennt man sich. Und man kennt auch viele Leute, die ernsthaft gute Kenntnisse und Insights haben von Juve und die auch nicht immer gut stehen mit Juve. Aber auch diese Menschen sagen, es gab niemals irgendeine Vermischung von Anzeigen und Rankings, irgendwelche Unsauberkeiten, Korruption, Käuflichkeit oder Mittagessen gehen von Redakteuren, was mit Kanzleivertretern, was irgendwie in die Rankings eingegangen wäre. Da kann man, egal wen man fragt, nichts zu hören. Da sagt jeder, auch Menschen, die Juve nicht wohlgesonnen sind und die sich wirklich gut mit dem Laden auskennen, das hat es nie gegeben. Und ich finde auch diese schnelle Transparenz und Veröffentlichung jetzt dieses Fehlverhaltens spricht dafür, dass Juve, was auch immer man vom Geschäftsmodell an sich halten mag, da echt sauber arbeitet.
Die gute Nachricht.
Wir haben sogar zwei gute Nachrichten zum Schluss. Und ich nehme die erste mit. Deutschland hat nach einem langen und wirklich würdelosen Weg wieder einen Bundesdatenschutzbeauftragten. Und da ist eine Frau, Luisa Specht-Riemenschneider von der Uni Bonn. Das ist eine Professorin für bürgerliches Recht, IT und Datenrecht, wird neue Bundesdatenschutzbeauftragte. Das wurde in dieser Woche öffentlich und wir möchten explizit gratulieren. Monatelang ein wirklich unangenehmes und unerfreuliches öffentliches Geschacher und Gestocher. Mehrere Kandidaten wurden benannt und waren es dann doch nicht. Das war alles irgendwie unschön. Jetzt aber Ende gut, alles gut. Wir haben eine neue Datenschutzbeauftragte. Luisa Specht-Riemenschneider wird es wahrscheinlich großartig machen. Und das Einzige, woran man zweifeln könnte, ist vielleicht, ob Deutschland nicht ganz ohne Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzbeauftragten noch besser dran wäre. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
So, und die zweite gute Nachricht, die würde gefallen, Pia, schon deshalb, weil du sie rausgefunden hast und nur aus dramaturgischen Gründen ich jetzt die Ehre habe, sie zu erzählen.
Ich habe so gelacht, das ist so schön.
In London hat eine renommierte Scheidungskanzlei sich im Internet verklickt und damit versehentlich die falsche Ehe geschieden. Und zwar permanent. Das berichtet der Guardian. Es geht aber um eine renommierte Kanzlei, geführt von Ayesha Vardag oder Vardag, die man auch Diva of Divorce nennt, was ja auch irgendwie großartig ist.
Ein super Spitzname.
Dieses Paar, was betroffen war, war 21 Jahre verheiratet und war dann binnen 21 Minuten, wir denken uns das nicht aus, es steht so im Guardian, es muss stimmen, geschieden. Und dazu hat dann nun die Behörde sozusagen Stellung genommen, und zwar Sir Andrew McFarlane, ist natürlich auch schon wieder ein Name wie gemalt, erklärte das dann dadurch, dass die Kanzlei wohl in einem falsch geöffneten Fenster herumgeklickt war und da war dann nur noch ein Klick nötig, um diese Scheidung permanent zu vollziehen. Man könnte also sagen, die sind in Maus gerutscht. Er sagte dann auch noch, aus Rechtssicherheitsgründen könnte man das nun leider nicht beheben, weil ne, das ist kann man irgendwie juristisch nachvollziehen, menschlich dann wieder nicht. Und die Diva of Divorce, die tobt. Sie hat dann im Guardian gesagt, das könne ja nun nicht sein, wenn man nur durch einen Klick und so weiter und so fort. Was man halt so sagt, wenn man bis zum Ellbogen ins Klo gegriffen hat. Wir geben euch den Link in den Shownotes.
Ich möchte jetzt der guten Ordnung halber nur nochmal nachfragen, warum das jetzt genau unter der Kategorie gute Nachricht läuft, weil die Digitalisierung in Deutschland einfach so weit zurück ist, dass uns das nicht passieren könnte, eine Online-Scheidung?
Wir haben darüber im Off schon reichlich geschritten. Ich bin ja der Meinung, Überschriften, Schmüberschriften, alles völlig egal, wir müssen das nicht subsumieren, aber wenn du es möchtest, könnte man vielleicht sagen, die gute Nachricht ist, dass wir in der Digitalisierung überhaupt noch nicht so weit sind. Bei uns gibt es Online-Scheidungen praktisch gar nicht. Es gibt Anwälte, die damit werben und die Wikipedia-Wissen jetzt zugegebenermaßen damit sich wettbewerbsrechtlich angreifen machen, weil es eben keine richtige Online-Scheidung gibt. Kurzum, die Digitalisierung in Deutschland ist so langsam, dass so ein Mist nicht passieren kann. Ein Glück.
Immer alles eine Frage der Perspektive. Also es ist ein Traum. Wir sind durch für diese Woche. Du musst ja auch los, ne?
Ja, ich muss dringend an den Strand. Ich muss hier auch den Kühlschrank wieder anmachen, der hier nämlich im Zimmer rumgebrummt hat. Ich bin in einem abgedunkelten Hotelzimmer und dort wird allmählich das Bier warm. Und ich meine, Gerechtigkeit und Loseblatt schön und gut, aber es gibt Prioritäten.
Sehe ich ein. Schreiben könnt ihr uns natürlich trotzdem. Irgendwer muss die Post ja lesen. Das bin dann wohl in dieser Woche ich. Kritik, Lob, Feedback, Leserbriefe, alles sehr gerne an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Tschüss.